Also herzlich willkommen zum aktuellen Podcast, diesmal wieder mit dem Thema FCM Survey 2026. Mein Name ist Robert Iberius, ich bin Rechtsanwalt bei Pöllert und heute habe ich folgende Gäste bei mir.
Sebastian Rosing, Gründer und Geschäftsführer von FCM.
Zoom Parlight, Managing Director bei FCM.
Silang Nguyen, Associate bei FCM.
Vielen Dank und damit steigen wir ein. Aber überlegt, ab dreimal kann man von einer Tradition sprechen, ja? Und wir sind heute schon zum dritten Mal in der Runde zusammen, um euren ziemlich coolen Survey zu sprechen. Ziemlich cool, zwar, dass ihr es überhaupt macht. Es gibt meines Erachtens niemanden, der so einen aus Deutschland heraus so einen großen Überblick sich verschafft über die aktuelle Marktlage. Das ist, finde ich, weiterhin wirklich besonders. Vielleicht. Es gibt da natürlich, wir haben ja sicherlich mittlerweile sehr viele Fans und Stammhörer, die jedes Jahr bei uns zuhören, aber es gibt mit Sicherheit auch welche, die das erste Mal jetzt hier reinhören. Und deswegen stellt euch doch bitte nochmal vor, ihr seid jetzt fast 10 Jahre am Markt, also nächstes Jahr wären es 10 Jahre, seid aus Luxemburg, in Luxemburg mit einem Fonds ansässig, seid aber aus Düsseldorf. Erzählt doch nochmal, was euch außer diesem tollen Survey abhebt, was eure unique Position im Markt ist.
Ja, Robert, also erstmal ganz herzlichen Dank, dass wir das auch dieses Jahr wieder zusammen machen können. In der Tat, also ob das schon eine Tradition ist, es ist mittlerweile wirklich das dritte Mal. Und die Zeit vergeht wirklich wie im Flug, ne? Muss man echt sagen. Also ja, freuen uns sehr, dass wir auch zu der Survey hier wieder mit dir sprechen können. Vielleicht, du hast ja gesagt, die Fangemeinde kennt uns vielleicht schon, aber für die neuen Hörer vielleicht noch einmal ganz kurz zusammengefasst. Also FCM, kurzes Update. Also wir sind ein unabhängiger Private Markets Investor mit Fokus auf die Anlagenklassen Private Equity, Infrastruktur und Private Debt. Aktuell haben wir Büros in Düsseldorf und Luxemburg, wie du gesagt hast. Aktuell steht die Eröffnung einer Dependance in London, ist in Planung. Wir managen aktuell 1,8 Milliarden Euro und wir investieren sowohl in Fonds als auch gezielt in Co-Investments gemeinsam mit ausgewählten GPs, mit denen uns in der Regel eine lange Historie verbindet. Und ja, die Survey haben wir ins Leben gerufen, um den Private Equity Markt noch systematischer und besser zu verstehen. Also nicht nur aus unserer LP-Brille, sondern auch die Sichtweise der Fondsmanager mal zu beleuchten. Uns geht es darum, nicht nur Makrotrends zu betrachten, sondern wirklich zu verstehen, wie die Fondsmanager denken, wie sie investieren und wo sie aktuell Chancen und Risiken sehen. Und in diesem Jahr konnten wir erneut wertvolle Erkenntnisse aus über 200 Rückläufern von GPs, genauer gesagt 247, gewinnen. Damit verfügen wir, wie du ja auch schon gesagt hast, über eine belastbare Datengrundlage. Und ich glaube, es ist in der Tat die einzige Survey im Dachraum, die das durchführt und gerade in dem, was für uns so spannend ist, in dem Small-Mid-Cap-Bereichssegment.
Ja, also das ist mir auch aufgefallen. Ihr habt einen, wie ich finde, wirklich großen Rücklauf, fast 250 Rückläufe. Ihr habt natürlich mehr angefragt. Leider machen ja nicht alle mit. Wie habt ihr es ausgewählt, wen ihr fragt? Oder wie stellt ihr sicher, dass das, was da jetzt an Rückläufen kommt, belastbar ist oder auch repräsentativ? Gibt es da noch eine
Ja.
Filterfunktion oder?
Ja, also wie du sagst, das macht natürlich nicht jeder mit. Also es wird natürlich eine Vielzahl der 247 angefragt. Und wie in den Jahren zuvor ist auch dieses Jahr ist so, dass die Teilnehmer der Survey sehr senior sind. Also es wird ja auch abgefragt, wer dort sozusagen seine Kreuzchen setzt. Und das sind Partner, MD-Level, Principal-Level. Also rund 70% der Rückläufer ist diese Personengruppe. Und damit sind das Teilnehmer, die in ihrer Organisation direkt an Investmententscheidungen beteiligt sind. Regional liegt der Schwerpunkt klar auf Europa und Nordamerika. Großteil habe ich schon gesagt, der Fondsmanager ist im Small-Mid-Cap-Segment verortet, also genau der Bereich, wo wir auch den Investment-Fokus haben. Und ja, das heißt, wir sprechen hier nicht über theoretische Einschätzungen, sondern über die Perspektive von Entscheidern, die Kapital allokieren, Portfoliogesellschaften weiterentwickeln und somit den Markt aktiv mitgestalten.
Okay. Die Survey ist relativ neu, aber letztlich auch schon wieder natürlich einen Monat veröffentlicht, glaube ich. Wir haben ja in den letzten Jahren ohnehin wahnsinnig hohe Schlagzahl von Ereignissen, die marktbewegend sind oder es früher gewesen wären. Wir haben auch festgestellt, dass die Märkte nicht mehr so krass reagieren auf Dinge aus Amerika oder sonst woher, wie es vielleicht vor ein paar Jahren der Fall war. Aber jetzt haben wir den Krieg im Iran. Wie schätzt ihr das ein? Welche Auswirkungen hat das jetzt auf die Aussagekraft der Survey oder wie bewertet ihr die Antworten neu vor diesem Hintergrund? Oder sagt ihr, ja, das gehört zum allgemeinen Lebensrisiko heutzutage leider dazu, dass wieder irgendwas Krasses passiert?
Ja, also die verwendeten Daten wurden im Dezember 2025 und im Januar 2026 erhoben und erfassen damit das Stimmungsbild vor den jüngsten geopolitischen Entwicklungen rund um den Iran. Wir sehen die Ergebnisse deshalb bewusst als eine Art Baseline, also als eine Abbildung der Markterwartung unter normalen Bedingungen. Gleichzeitig ist natürlich wichtig, die zentralen Trends, die wir in der Studie beobachten, sei es zum Thema Fundraising, Co-Investment oder auch im Bereich KI, sind nach unserer Auffassung eher struktureller Natur.
Okay.
Kurzfristige geopolitische Ereignisse können das Umfeld natürlich beeinflussen und auch in letzter Konsequenz zu mehr Volatilität führen, verändern in der Regel aber nicht die grundlegenden Mechaniken und Trends, die man hier erfasst hat.
Okay. Ja, apropos Stimmungsbild und Trends, ihr habt ja, oder die Umfrage hat ja ergeben, dass die Stimmung beim Fundraising also sich erstmal verbessert, aber auch nur leicht, jedenfalls keine Riesensprünge gemacht hat, hin zu einem positiveren Bild. Wie schätzt ihr das ein? Also welche Aussichten habt ihr da? Wie bewertet ihr diese Zuversicht der Anleger, diese nur leicht bessere Zuversicht der Anleger im Vergleich zum Vorjahr? Vielleicht eine Sache noch, die mir aufgefallen ist und die natürlich auch in den kommenden Jahren immer wichtiger und aussagekräftiger wird. Ihr habt jetzt das erste Mal Vorjahreszahlen mit dazu geschrieben und in den nächsten Jahren kommen dann logischerweise jedes Jahr Vorjahreszahlen dazu, sodass man halt Entwicklungen noch ja, richtig gut ablesen kann. Und da beim Fundraising ist es ja so, Stimmung ist etwas besser, aber auch nicht viel.
Ja, also in der Tat, also das ist wirklich nur eine graduelle Verbesserung, also kaum spürbar, weiterhin anspruchsvoll, würde ich sagen. Geringes Niveau, ne? Kapital ist zwar grundsätzlich vorhanden, auch Dry Powder ist nach wie vor hoch, wenn man sich Zahlen von Preqin und so weiter ansieht. Die entscheidende Frage ist aber, wer bekommt das Kapital? Ja, also heutzutage, also die Allokation ist deutlich selektiver. Also LPs nehmen sich mehr Zeit für ihre Entscheidung und legen einen noch stärkeren Fokus auf Track Record, Differenzierung, Spezialisierung von Managern, klarer Fokus auch auf Operational Excellence und natürlich, wie erfolgreich konnten Rückflüsse generiert werden. Und das natürlich jetzt auch seit, sage ich mal, 2022, 23, 24, also in da, wo es halt ein bisschen schwieriger geworden ist. Ja. Welcher Manager war da in der Lage, auch noch was zurückzuzahlen? Ja. Und ja, das ist halt eine Kennzahl. Also DPI auch für uns als LPs ist halt, also Performance und eine starke DPI-Kennzahl führt halt dazu, dass du zügig einen Fonds einsammeln kannst. Wenn bei den beiden Themen es halt hapert, dann wird es halt eng, ne? Und dauert halt länger, ja. Wenn es nur länger dauert.
Ja, das war ja auch in eurer Survey eines der wie soll man sagen, klarsten Meinungsbilder, dass die LPs, die jetzt schon in Fondsgenerationen investiert sind, neue Commitments klar daran knüpfen, dass, naja, erstmal Exits bei den bestehenden Fondsgenerationen erfolgen. 76% sagen sie, verbinden schon eine neue Investition mit Ausschüttungen bei den bestehenden Fonds. Heißt für Fondsmanager, die schon eine Fondsgeneration haben, klar, müssen halt was tun. Wie ist es bei neuen Fondsmanagern? Was sollen die tun oder was können die tun, auch eure Sicht?
Ja, also erstmal sind Cash Distributions aktuell ein zentraler Faktor im Fundraising. Viele LPs haben Kapital in den bestehenden Fonds gebunden und warten bewusst auf Rückflüsse, bevor sie neue Commitments eingehen. Für GPs bedeutet das, dass Realisierung und Exits zunehmend zum entscheidenden Hebel im Fundraising werden. In der Praxis heißt das, Performance allein reicht nicht mehr. Sie muss sich auch in realisierten Rückflüssen widerspiegeln. Wer also aktuell keine oder nur begrenzte Distributions vorweisen kann, wird es deutlich schwerer haben, neues Kapital einzuwerben, insbesondere in einem ohnehin sehr selektiven Marktumfeld.
Ja. Ja, und Distributions-Voraussetzungen sind dann halt logischerweise Exits in unserer Branche. Da haben eure Umfragen ja auch ergeben, dass die Mehrzahl, also deutliche Mehrzahl, 2/3 davon ausgeht, dass die Deal-Aktivität in diesem Jahr steigt. Ja, und Deal-Aktivität ja als Voraussetzung für, oder Deal-Aktivität gleich Exits, gleich Cash-Distributions. Also eine große Zahl geht davon aus, dass die Deal-Aktivität steigt, gleichzeitig gehen aber auch die Teilnehmer davon aus, dass der Wettbewerb um hochwertige Assets sich intensiviert oder intensiv bleibt. Ja? Wie geht es zusammen? Also einerseits mehr Deals, andererseits mehr Wettbewerb. Die nicht zum Zug kommen, nehmen dann die Sachen, die schlechter sind? Oder was ist die Antwort? Wie kann das sein?
Ja, das ist in der Tat eine gute Frage, Robert. Das ist schon leicht paradox. Es lässt sich ein Stück weit dadurch erklären, dass es weiterhin hohes verfügbares Kapital bei vielen Fonds gibt, in Kombination mit leicht verbesserten Finanzierungsbedingungen in vielen Märkten. Und wir sehen auf dieser Grundlage aktuell insgesamt mehr Transaktionen, gleichzeitig aber einen deutlich intensiveren Wettbewerb um eine recht limitierte Anzahl an Top-Assets, während weniger attraktive Opportunitäten deutlich schwieriger zu platzieren sind aus unserer Wahrnehmung heraus. Also Zusammenfassung ist, es führt eigentlich dazu, dass die Deal-Aktivität insgesamt steigt, aber es gibt deutlich höhere Anforderungen in der Selektion an die Qualität der Assets.
Okay, und als eine Kernkennzahl habt ihr ja in eurer Survey identifiziert, ist halt das EBITDA-Wachstum als wichtigste Quelle der Wertschöpfung. Dagegen ist so Expansion eher nicht mehr so bedeutend oder verliert an Bedeutung. Wie verändern sich, ich sag mal, durch diese Entwicklungen die Anforderungen an die GPs aus eurer Sicht?
Also ich würde jetzt mal behaupten, dass eine Vielzahl der LPs schon immer bei der GP-Selection einen Fokus dahin gelegt hat, dass die Performance hauptsächlich aus operativer Wertschöpfung erfolgen soll. Mhm. Also Manager, die ihre Portfoliogesellschaften aktiv auf ihrem Wachstumspfad unterstützen und so nachhaltig EBITDA-Wachstum schaffen. Ja. Wenn der Einstieg zum günstigen Multiple erfolgt und man beim Exit einen höheren Multiplikator realisieren kann, umso besser. Ja. Also war noch nie ein Fehler, billig oder günstig zu kaufen. Der Glaube allerdings, dass in der Zukunft alles besser wird und man höhere Multiplikatoren durchsetzen kann, ist also aus unserer Sicht jetzt keine echte Investment-These. Ja. Also, okay. Das bedeutet konkret, also GPs müssen heute noch mehr denn je echte operative Fähigkeiten mitbringen, also Sektorexpertise, funktionierende Operating-Partner-Modelle, also Fähigkeiten, ihre Portfoliogesellschaften aktiv weiterzuentwickeln, also echtes Ärmel hochkrempeln, um Werte zu schaffen. Und damit geht dann natürlich einher das Risiko, das geplante Wachstum nicht gänzlich zu erreichen. Und dies fällt deutlich höher ins Gewicht als das Risiko von einer Multiple Contraction am Ende. Also,
Okay. Okay. Was auch ein Schwerpunkt in eurem Survey ist und was ja auch letztlich eine Möglichkeit ist, von GPs ihre Investoren an sich zu binden und auch attraktiver für Investoren zu werden, sind natürlich auch interessante Co-Investment-Möglichkeiten. Das ist ja auch letztlich eines eurer Kernthemen, wo ja auch wirklich eine ja, ziemlich große Rolle im deutschen Markt spielt. Wie entwickelt sich das? Wir haben auch in den letzten Jahren schon gesehen, Co-Investments nimmt zu, aber wie ist die aktuelle Entwicklung? Welche Rolle spielen Co-Investments heute strategisch im Verhältnis Fonds und Investoren?
also Co-Investments sind heute ein zentraler Bestandteil in der Beziehung zwischen GP und LP. Sie schaffen das Alignment zwischen diesen beiden Partnern, vertiefen Partnerschaften und ermöglichen es LPs gezielt mit ihren favorisierten Managern zusätzliches Kapital zu investieren. Und das können sie in der Regel sogar ohne zusätzliche Gebühren machen, ja, auf No Management Fee, No Carry Basis. Das ist ja hier beim Thema Co-Investments eigentlich das zentrale Stichwort. Unsere Daten unterstreichen das auch sehr klar. Mit einem Score von 74 von 100 werden Co-Investments von GPs als wichtiges Bindungsinstrument gesehen. Gleichzeitig zeigt die hohe Nachfrage auf der LP-Seite, dass Co-Investments für viele Investoren längst ein fester Bestandteil der Portfoliostrategie geworden sind. Darüber hinaus sind Co-Investments auch für GPs strategisch relevant. Sie stärken nämlich die bestehende Beziehung zu den Investoren und ermöglichen eine klare Differenzierung im Fundraising.
Okay. Ja, und obwohl das für viele LPs eine wirklich eine bedeutende Stellung im Portfolio hat, also Co-Investments als solche, gibt es weiterhin eine völlig klare Aussage hier der Umfrageteilnehmer, dass hier 79% der Aussage zustimmen, dass nicht alle LPs in der Lage sind, Co-Investment-Gelegenheiten erstens ordentlich zu bewerten und zweitens ordentlich umzusetzen und zügig umzusetzen. Wie kommt das? Was fehlt da? Was sind die Schwierigkeiten?
Ja, wir sehen hier tatsächlich einen klaren Execution Gap. Viele LPs haben zwar großes Interesse an Co-Investments, sind aber organisatorisch oft nicht ausreichend darauf ausgerichtet. Häufig fehlen dedizierte Teams, die notwendige Erfahrung in der Analyse von Einzeltransaktionen oder schlicht die Geschwindigkeit, um in engen Zeitfenstern fundierte Entscheidungen zu treffen. Genau diese Faktoren sind im Co-Investment-Prozess aber entscheidend. Die Konsequenz ist, dass GPs sehr selektiv vorgehen, welchen LPs sie überhaupt Co-Investments anbieten. Wer hier als LP nicht liefern kann, wird zunehmend gar nicht mehr in diese Prozesse mit eingebunden.
Okay. Enges Zeitfenster dürfte da wirklich ein entscheidender Begriff in diesem Zusammenhang sein. Wie schnell muss denn ein LP sein, um quasi nachhaltig in diesem Markt erfolgreich sein zu können? Wie lange braucht man zwischen es gibt eine Gelegenheit bis hin zu wir machen es?
Ja, also Geschwindigkeit ist definitiv ein kritischer Erfolgsfaktor. Also genauer gesagt, also bei Co-Investments, die erst zu 100% vom GP unterschrieben werden und dann in der Regel zwischen Signing und Closing syndiziert werden. Und dieser Prozess läuft in der Regel innerhalb weniger Wochen und manchmal sogar deutlich schneller. Ja, und
Okay.
wichtig dabei ist halt, dass Geschwindigkeit nie zulasten der Qualität gehen darf. Also LPs müssen in der Lage sein, schnelle Entscheidungen zu treffen, ohne Kompromisse bei der DD zu machen, also bei der Due Diligence zu machen. Wir hier bei FCM haben dafür klare interne Strukturen. Wir haben ein dediziertes Co-Investment-Team, dies in Kombination mit unseren langjährigen GP-Beziehungen, ein frühzeitiger Zugang, aktives Sourcing von Opportunitäten ermöglichen dann Informationen frühzeitig oder gleichzeitig zu erhalten und dann fundierte Entscheidungen in kurzer Zeit treffen zu können.
Okay, ja, spannend. Vielleicht Wechseln wir mal, ihr habt ja nämlich in eurem Survey auch noch einige andere bedeutende Kategorien abgebildet. Stichwort Sektoren, Regionen, Sourcing und Exits. Da hat die Umfrage ergeben, dass B2B-Services und Healthcare als Top-Sektoren eingeschätzt werden von den Umfrageteilnehmern für neue attraktive PE-Investments in 2026. Teilt ihr das? Überrascht euch das? Habt ihr eine andere Wahrnehmung? Wie seht ihr das?
Ja, das überrascht uns nicht, Robert. Im Gegenteil, es bestätigt unsere Markteinschätzung. B2B-Services und Healthcare zeichnen sich durch resiliente Geschäftsmodelle, vergleichsweise geringe Kapitalintensität und strukturelles Wachstum aus. Also genau die Eigenschaften, die in einem sicheren, unsicheren Marktumfeld besonders gefragt sind. Hinzu kommt, dass beide Sektoren eine hohe Visibilität auf Cashflows bieten und klare Ansatzpunkte für operative Wertsteigerung aufweisen.
Okay, verstehe. Und geografisch ist laut Umfrage am attraktivsten, fast die Hälfte der Teilnehmer sagt, dass Europa am attraktivsten ist, Nordamerika wenig überraschend danach, mit großem Abstand dann aber Asien. Woran liegt das? Ist Europa wirklich total das attraktivste Gebiet oder liegt das an der geopolitischen Lage? Wie schätzt ihr das ein?
Ja, Europa bleibt ein sehr attraktiver Markt, insbesondere im Small- und Mid-Cap-Segment, das deutlich fragmentierter ist als in den USA und damit mehr Potenzial für Konsolidierung und operative Wertsteigerung bietet. Gleichzeitig sehen wir in Europa häufig eine geringere Wettbewerbsintensität, was sich in vielen Fällen in attraktiveren Einstiegsmöglichkeiten widerspiegelt. Nordamerika bleibt weiterhin ein zentraler Markt, vor allem im Hinblick auf Skalierung und Exit-Optionen, ist aber insgesamt auch deutlich kompetitiver. Asien bietet dagegen zwar strukturell starkes Wachstumspotenzial, wird aktuell aber aufgrund regulatorischer Komplexität und geopolitischer Risiken von vielen GPs eher opportunistisch als strategisch adressiert.
Okay, verstehe. Und jetzt mal abgesehen von der Region ist natürlich immer die Frage, wie kommt man jetzt konkret an die einzelnen Deals? Da ist es so, die Umfrageteilnehmer gehen davon aus, dass das Deal-Sourcing primär weiterhin über persönliche Netzwerke und erst danach über Berater und Management-Teams erfolgt, während Intermediäre nur mit 13% als relevante Sourcing-Quellen angesehen werden. Was sagt das aus eurer Sicht aus über die Marktstruktur?
Also der Private Equity Markt ist und bleibt ein stark beziehungsgetriebener Markt und wir müssen uns hier vor Augen führen, dass wir hier hauptsächlich Antworten aus dem Bereich Small Midcap bekommen haben und da ist es laut Umfrage und so wie wir das auch sehen, schon so, dass Deals über direkte Netzwerke, Advisor und Managementkontakte die große Mehrheit bilden. Also Intermediäre spielen natürlich in der Praxis weiterhin eine Rolle, ganz klar, aber strategisch sehen viele GPs dort weniger Differenzierung. Bilateral verhandelte Transaktionen bieten oft besseren Zugang und attraktivere Einstiegspreise. Und ja, also das hilft dazu, Zugang zu attraktiven Transaktionen primär über diese Primärbeziehung zu generieren.
Verstehe. Und jedem Erwerb folgt hoffentlich irgendwann auch ein Exit. Ja, da dominieren laut Erwartungen der Umfrageteilnehmer in 2026 auch wieder die Verkäufe an strategische Käufer, während Finanzinvestoren da schon abgeschlagen mit nicht mal der Hälfte der Nennungen sind und IPOs waren wahrscheinlich schon immer selten, sind aber hier eigentlich quasi keine Rolle spielen in der Erwartung. Ist es strukturell? Es gibt halt wenig IPOs, der Markt, es gibt immer weniger Börsenunternehmen als früher oder ist PE ist gerade nicht die Zeit für Private Equity? Was ist eure Meinung?
Also wir sehen es eher als einen gesunden Ausdruck von Realismus als von einer grundlegenden strukturellen Veränderung. Der Exit-Markt ist aktuell vergleichsweise selektiv und IPOs sind in ganz vielen Fällen schlicht einfach keine verlässliche Exit-Route mehr. Ja. Insbesondere vor dem Hintergrund von Bewertungsunsicherheiten, aber auch dem volatilen Kapitalmarkt an sich aktuell. Strategische Käufer und andere PE-Investoren bieten auf der anderen Seite eine größere Planbarkeit. Sie bieten oft attraktive Bewertungen, auch attraktivere Bewertungen als ein IPO und vor allem auch eine geringere Unsicherheit mit Blick auf den Prozess. Und das ist insbesondere wahr bei Unternehmen, die aktuell auch nachgefragt werden, auch von Strategen und auch von anderen PE-Investoren, sprich diejenigen, die eine starke Marktposition haben und eine schlüssige Wachstumsstrategie für die kommenden Jahre. Erfolgreiche Exits erfordern also heutzutage mehr Vorbereitung, klarere Equity-Stories denn je und insbesondere auch ein sehr gutes Timing.
Okay, verstehe. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal intensiv eingehen auf ein Thema, was ihr in eurer Survey auch ganz als wichtig hervorgehoben habt. Das Thema künstliche Intelligenz ist ja aktuell nicht zu vermeiden, dieses Thema. In eurer Umfrage haben 86% der befragten GPs das angegeben, dass sie das als Chance für die Portfoliounternehmen sehen. Gleichzeitig gibt es, nach dem, was ich lese, eine große Mehrheit, die davon ausgehen, dass die Produktivität bei Weitem nicht so steigt, wie Sam Altman das vielleicht so sieht. Wie schätzt ihr das ein? Ist das diese 86%, ist das ein fundierter Optimismus oder ist es vielleicht gerade aktuell so, dass man halt dabei sein will und dem nicht widerspricht, wenn man so solche Fragen gestellt bekommt?
Ja, ich würde mal sagen, das ist so a bit of both, ne? So ein Stück aus beiden Welten. Und das ist ja das, was es dann auch so spannend macht. Ja? Ja. Die hohe Zustimmung zeigt, dass KI als echter Werttreiber aktuell wahrgenommen wird. Ja? Ja. Insbesondere im Hinblick auf Effizienzsteigerung, datenbasierte Analysen. Also ich glaube, jeder von uns nutzt mittlerweile KI, der eine intensiver als der andere. Also die Möglichkeiten sind ja wirklich mannigfaltig. Ja? Mhm. Also gleichzeitig, und das hast du ja auch schon angesprochen, sehen wir aber auch eine gewisse Ambivalenz. Ja? Also die gleichen Manager sagen auch mit einem Score von 57, dass KI langfristig auch Geschäftsmodelle disruptieren wird. Ja? Und jetzt hilft es vielleicht, langfristig disruptiert ist es. Also dieselben Investoren, die also man muss eine gewisse Balance finden. Und es führt dazu, dass Manager deutlich selektiver und disziplinierter im Umgang bei Investitionen sind und das ganz besonders im Tech-Segment. Also das, okay, so wie wir das erleben.
Ja, ja. Ein Ergebnis eurer Umfrage ist ja auch, dass 65% der GPs davon ausgehen, dass sich die Mitarbeiterzahl in Portfoliounternehmen um zumindest bis zu 25% in den nächsten 3 Jahren durch KI verringert. Wird PE durch KI also effizienter oder gehen damit jetzt auch Arbeitsplätze verloren? Ich meine, nach meiner Erinnerung war jede industrielle Revolution in den letzten paar hundert Jahren mit dem Versprechen verbunden, dass wir weniger arbeiten. Bis jetzt ist noch nicht passiert, aber vielleicht jetzt.
Ja, wir sehen KI primär als Treiber von Effizienz und Transformation, weniger als rein Jobabbau. Okay. Die erwarteten Rückgänge sind überwiegend moderat und betreffen vor allem stark standardisierte Funktionen wie Customer Service, Finance and Accounting oder Marketing. Gleichzeitig entstehen durch KI aber auch neue Anforderungen und neue Rollen, insbesondere in Bereichen wie Datenanalyse und Technologieintegration. In Summe geht es also weniger um Stellenabbau, sondern vielmehr um die Produktivitätssteigerung und die strukturelle Weiterentwicklung von Organisationen.
Ja. Datenanalyse ist ja auch für das Investieren ein Thema. Da gibt es ja auch eine Aussage in der Survey zur Nutzung von AI-Tools beim Investmentprozess. Wo seht ihr da die größten Effizienzgewinne und wie setzt ihr das eigentlich selbst ein? Setzt ihr das selbst ein?
Also KI unterstützt den Investmentprozess vor allem dort, wo große Datenmengen analysiert werden müssen. Es eignet sich also ideal für Anwendungen im Kontext der Investment Due Diligence. Wir sehen klare Effizienzgewinne bei der Auswertung von Daten, beim Benchmarking und bei der Identifikation potenzieller Risiken. Das führt zu schnelleren und gleichzeitig auch fundierteren Investitionsentscheidungen. Bereits seit über 2 Jahren nutzen wir bei FCM KI-gestützte Tools, um Analysen zu beschleunigen und Informationen noch strukturierter aufzubereiten. Wichtig ist aber, KI ist für Investoren am Ende des Tages ein Werkzeug. Die finale Entscheidungsfindung, ob ein Investment strategisch passt oder nicht passt, bleibt damit zumindest aus unserer Sicht auch ein Stück weit eine menschliche und erfahrungsbasierte Entscheidung.
Okay. Ja, vielen Dank. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, was ist euer zentrales Takeaway aus dem Survey von diesem Jahr? Was ist die Konsequenz für Investoren?
Ja, also ich denke, die Hauptaussage ist, dass Private Equity auch weiterhin attraktive Chancen bietet. Der entscheidende Erfolgsfaktor ist heute mehr denn je die richtige Selektion von Opportunitäten und auch Managern. GP-Qualität, operative Exzellenz und der Zugang zu Co-Investments entwickeln sich dabei zu klaren, eindeutigen Differenzierungsmerkmalen. Mhm. Gleichzeitig sehen wir, dass sich das Fundraising-Umfeld graduell verbessert. Das schafft ein attraktiveres Zeitfenster für LPs, die jetzt gezielt Beziehungen aufbauen und sich Zugang zu den richtigen Managern sichern können. Gerade jetzt gilt vermutlich der alte Spruch, dass sich Geld gut investieren lässt, wenn es relativ schwer einzuwerben ist. Mhm. Unterm Strich belohnt der PE-Markt in 2026 vor allem eines: Qualität, Disziplin und einen klaren Investitionsansatz.
Vielen Dank und dann würde ich sagen, freue ich mich schon auf den Survey 2027 und dass wir uns dann in dieser Runde wieder treffen.
Danke, Robert.
Ja, danke, Robert.
Danke.